Ja, vielen Dank, Thomas, und guten Morgen alle zusammen. Schön, dass ihr alle hier seid, um mir jetzt zu lauschen. Genau. Wie es der Thomas schon gesagt hat, heute meine erste Predigt, deswegen ihr müsst alle nett zu mir sein und das alles toll finden, was ich jetzt sage. Ja? Buhrufe sind heute zu unterlassen. Ich habe die Predigt heute Morgen schon mal mit meinen Jungs geübt. Die waren ein bisschen herausforderndes Publikum. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen aufmerksamer. Die sind 3 und 2 Jahre alt. Genau, und ich möchte euch heute Morgen mitnehmen in ein Thema, das mich die letzten Wochen, Monate stark beschäftigt hat, das auch ja, uns als Familie sehr beschäftigt hat, auch vieles verändert hat in unserem Haus, das auch ja, unser Glaubensleben wirklich neu aufgebaut hat, neu aufgestellt hat. Und dabei geht es um ein herausforderndes Thema, nämlich die Stille in unserem Leben und in dieser Stille Jesus zu suchen. Und angefangen hat die Reise für mich damit, dass es war ungefähr im Sommer letzten Jahres, Alicia auf die Idee kam und mir das so mitgeteilt hat, sie will jetzt jeden Morgen um 5 Uhr aufstehen und da ihre stille Zeit mit Jesus haben. Genau, ich habe natürlich reagiert wie ein fürsorglicher und liebender Mann so reagiert und habe sie direkt für verrückt erklärt, meinen Wecker auf 6 Uhr gestellt und sie das alleine machen lassen. Und ich sag mal, dann passierte eine Weile nichts und tatsächlich etwas unzusammenhängend hatte ein paar Monate später jemand ein Wort für mich. Und das Wort kam aus Matthäus 6, 33, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Und er hat, die Person, die mir das gegeben hat, noch dazu gesagt, Manu, ordne dein Leben dem Reich Gottes unter. Tatsächlich etwas herausforderndes Wort, auch das zu hören in der Situation, in der ich war, weil ich habe das dann so für mich reflektiert. Klar, es heißt ja auch, prüft alles, nur das Gute behalte. Ich habe es geprüft und habe mir gedacht, wie macht das jetzt Sinn für mich? Ich meine, ich bin doch engagiert in der Gemeinde, ich bringe mich ein, ich helfe hier den Gottesdienst zu gestalten, ich leite eine Kleingruppe, ich bin regelmäßig bei Gemeindeveranstaltungen dabei. Ich glaube an Jesus und ich bekunde auch diesen Glauben. Wie macht das jetzt also Sinn für mich? Und je länger ich darüber nachgedacht habe, desto deutlicher wurde eigentlich ein Gedanke für mich. Wenn jetzt jemand von außen auf mein Leben schaut, einfach auf die Art und Weise, wie ich mein Leben lebe, würde diese Person erkennen, dass ich Christ bin, dass ich mein Leben mit Jesus lebe. Und die Antwort, die ich bekommen habe, die ich mir selber auch geben musste, war am richtigen Tag mit Sicherheit, ja. An einem Sonntag beispielsweise würde keiner leugnen, dass ich Christ bin, weil da gehe ich in den Gottesdienst, da machen wir Lobpreis zusammen, da beten wir auch, mittwochs haben wir Kleingruppe, auch das wäre ein guter Tag, wo jemand reingucken könnte. Aber wenn ich mal wirklich auf meinen Alltag schaue, auf die Art und Weise, wie ich mein Leben lebe, musste ich mir selber doch eingestehen, dass ich teilweise einfach mein Leben ohne Jesus lebe. Im Stress des Alltags wirklich auch diese Komponente Jesus komplett zu vergessen teilweise. Natürlich habe ich gebetet und natürlich habe ich auch Gottes Wort gelesen, versteht mich nicht falsch, es waren schon Bestandteile meines Lebens, aber so ehrlich muss ich auch zu mir sein, es war keine Beständigkeit da drin, es war keine Routine drin, ich habe es eher gemacht, wenn ich eben auch von außen herausgefordert wurde, im Hauskreis, im Gottesdienst, dann auch wirklich das zu machen. Und ich habe das für mich oft immer so ein bisschen gesehen als, naja, wenn ich Ruhe habe und wenn ich die Stille habe, ja, dann kann ich natürlich schon mich auf Jesus zu fokussieren. Wenn ich von außen herausgefordert bin, wenn das Setting passt, dann kann ich da sein. Aber im Alltag, da sind zu viele Ablenkungen da. Im Alltag, da ist man hin und her geworfen von den ganzen Ablenkungen, die da kommen, von der Arbeit, von Freunden, von Medien. Und all das, muss man ehrlicherweise sagen, lenkt auch einfach von Jesus ab. Ein amerikanischer Theologe mit dem Namen Michael Cigarelli, den vermutlich keiner von euch kennt, aber er hat ein richtig gutes Zitat gebracht, das da nämlich heißt, Geschäftigkeit ist die größte Ablenkung von einem spirituellen Leben. Geschäftigkeit ist die größte Ablenkung von einem spirituellen Leben. Mit anderen Worten, mein Alltag, das, was ich den ganzen Tag so mache, hat mich so stark im Griff, dass eigentlich nur wenig Platz für mein eigentliches Leben mit Jesus bleibt. Dass mein geistliches Leben, mein spirituelles Leben immer weiter in den Hintergrund gerät, weil die Ablenkungen dieser Welt zu laut und zu hektisch werden. Und ich denke, Einige von euch werden dieselbe Herausforderung haben. Zumindest Leute, die mit mir in der Kleingruppe waren, da weiß ich, dass ähnliche Herausforderungen in ihrem Leben bestehen. Wir haben schon oft darüber gesprochen, im Hauskreisabenden, dass es genau ein herausfordernder Aspekt für unser Glaubensleben ist. Nämlich die Herausforderung, all diese Ablenkung auch mal beiseite zu lassen und wirklich unser Leben auf Jesus zu lenken und mit ihm tagtäglich, zu jeder Stunde, zu jeder Minute verbunden zu sein. Und ich glaube, dass aus dieser Tatsache, dass es uns so schwer fällt heutzutage, in dieser Welt tatsächlich uns auf Jesus zu fokussieren, wirklich auch eine Gefahr entsteht. Eine Gefahr nämlich nicht daraus, dass wir unter Druck von Verfolgung oder von Anfeindung plötzlich vom Glauben abfallen, dass die Last auf einmal zu schwer wird, dass der Druck von außen zu groß wird, sondern vielmehr, dass wir aufgrund von Ablenkung und Alltag langsam aber sicher immer weiter von Jesus weggleiten oder wegtreiben. Ja, so steht es auch im Hebräerbrief, da wird genau dieses Wort benutzt, dass wir von Jesus auch wegtreiben können. Wegtreiben auf dem seichten Wasser, auf dem warmen Wasser, ganz bequem, im Alltag, gemütlich, aber immer weiter langsam stetig von Jesus weg. Das ist das, was unser Alltag mit uns macht, was die Ablenkungen in unserem Alltag mit uns machen. Das ist das, was unsere Arbeit, Medien, Freunde, unsere andere Dinge in unserem Leben tun. Wenn sie die Oberhand gewinnen, werden sie uns immer weiter von unserem eigentlichen Ziel Jesus wegführen. Und das ist für mich persönlich ein schleichender Prozess und nicht ein plötzlicher Prozess, wie gesagt, dass man einfach aufgrund von Anfeindungen oder dem äußeren Druck vom Glauben abfällt, sondern dass man einfach langsam, aber sicher immer weiter von Jesus wegtreibt. Und ich muss für mich eingestehen, dass ich solche Perioden in meinem Leben immer wieder hatte. Dass ich immer wieder zu viel Platz zwischen mich und Jesus habe kommen lassen und dass ich mich dann immer wieder zurückbesinnen muss auf Jesus. Und so habe ich mir die Frage gestellt, wie bewerkstelligt man das denn? Wie bewerkstelligt man einen Lebensrhythmus mit Jesus und nicht einen Lebensrhythmus und Jesus? Dass Jesus wirklich der zentrale Aspekt unseres Lebens wird und nicht ein Teil davon ist. Und das ist genau die Frage, die mich auch in diese Predigt geleitet hat. Ist das irgendein Zeichen? Muss ich aufhören? Nein? Okay, alles klar. Ich darf noch weitermachen. genau. Kommen wir zu dem eigentlichen Teil, warum ich hier oben stehe und zu euch reden will. Nämlich Antworten, die ich gefunden habe, kommen in vielerlei Hinsicht auch aus dem Jesu-Leben. Aus dem Leben Jesu. Ansonsten würde ich natürlich jetzt hier nicht im Gottesdienst stehen. Und wenn man mal so drüber nachdenkt, dann war natürlich Jesus mit einer sehr ähnlichen Fragestellung konfrontiert, wie wir heute auch. Nämlich, wie lebt Jesus, wie lebe ich in einem Rhythmus und in ständiger Verbundenheit mit meinem Vater. Das war eine Herausforderung, der er sich gegenüber sah. Und dabei wurde mir auch immer mehr ein Aspekt ans Herz gelegt, nämlich nicht nur auf die Lehre Jesu zu schauen, sondern auch darauf zu schauen, wie Jesus sein Leben eigentlich lebt. Eine mögliche Interpretation, die ich gehört habe, war so, und interessanterweise haben wir das Wort heute Morgen schon gehört, dass in der Bibel steht, Jesus ist die Wahrheit, der Weg und das Leben. Und dass der Weg natürlich sagt, Jesus ist unser Weg zu Gott, aber dass der Weg eben auch beschreiben kann, die Art und Weise, wie Jesus gelebt hat. Auf Englisch würde man sagen, Jesus way of life, der Weg, den Jesus uns vorlebt. Und eine Stelle, die mir ganz besonders ans Herz gewachsen ist in dieser Zeit, wo wir diesen Jesus way of life sehen können, ist in Lukas 5, Verse 15 und 16. Da steht, aber die Rede über ihn verbreitete sich umso mehr. Und große Volksmengen versammelten sich, ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Er aber zog sich zurück und war in einsamen Gegenden und betete. Der Text, den ich jetzt gerade vorgelesen habe, steht in Lukas im Kontext von einer Heilung von einem Aussätzigen. nachdem Jesus den Aussätzigen heilt, sagte dem Aussätzigen, das darf, muss jetzt unter uns bleiben, so wie er es so oft sagt, das darf jetzt nicht nach außen dringen, und dennoch verbreitet sich die Kunde über Jesus natürlich wie ein Lauffeuer, wie das so oft ist in der Bibel, und wir sehen, dass als Reaktion darauf große Volksmengen sich versammeln, um Jesus zu sehen. Und was dabei vielleicht am meisten überrascht und was mich auch immer wieder überrascht hat, ist die Reaktion, die Jesus darauf hat. Und da steht nämlich, er aber zog sich zurück und war in einsamen Gegenden und betete. Jetzt vielleicht vorweg, ich glaube nicht, dass Jesus hier vor der Menschenmenge weggelaufen ist. Ich glaube nicht, dass er hier die Flucht ergriffen hat vor der Menschenmenge, weil natürlich ging es Jesus auch vor allem um diese Menschenmenge. Er wollte dieser Menschenmenge ja begegnen. Es war ja seine Mission, seine Aufgabe, sein Dienst, vor allem diese Menschen zu erreichen, sie zu heilen, sie zu lehren. Aber ich glaube, dass wir hier viel mehr ein gezieltes Verhalten von Jesus sehen. Wie er damit umgeht, wenn es in seinem Leben mal stressiger wird, wenn es in seinem Leben geschäftiger wird, wenn man das Zitat von vorhin nimmt, dieses Wort, wie er mit Hektik und vielleicht auch Stress umgeht in seinem Leben. Jesus reagiert nämlich hier in diesem Vers ganz gezielt auf diese Geschäftigkeit, mit der er konfrontiert ist aufgrund von den vielen Menschen, damit, dass er sich zurückzieht in die Ruhe, Stille und die Gemeinschaft mit dem Vater. Denn er zieht sich zurück in einsame Gegenden und betete. Und interessanterweise ist das kein Einzelfall in der Bibel. Diese Stelle steht nicht alleine. Da gibt es viele Beispiele. Ein weiteres Beispiel möchte ich euch noch geben. So steht beispielsweise in allen drei Evangelien nach Markus, Matthäus und Johannes nach der Speisung der 5000 folgende Worte, wie er sich nämlich die ganze Nacht zurückzog und betete. Da steht, und sogleich nötigte er die Jünger, in das Boot zu steigen und ihm an das jenseitige Ufer vorauszufahren, bis er die Volksmenge entlassen habe. Und als er die Volksmenge entlassen hatte, stieg er für sich allein auf den Berg, um zu beten. Als es aber Abend geworden war, war er dort alleine. Ich denke, spätestens hier fällt uns das Muster auf. Jesus ist konfrontiert mit einer großen Volksmenge. Jesus tut seinen Dienst, tut Wunder, lehrt. Er ist konfrontiert mit dieser großen Volksmenge. Und im Anschluss zieht er sich zurück in die Einsamkeit, um zu beten, um dort Gemeinschaft mit seinem Vater zu haben. Und für Jesus ist diese Aufmerksamkeit, die er spürt, die er bekommt in seinem Leben, natürlich eine Realität, mit der er konfrontiert ist. Am Anfang hat er mal angefangen mit 12 Jüngern, da war alles wahrscheinlich noch super easy, da war noch nichts stressig, aber im Laufe von seinem Dienst kamen Tausende von Menschen, um ihn zu sehen. Und ich denke, da seid ihr bei mir, dass es natürlich auch Arbeit bedeutet. Dass es natürlich auch eine Herausforderung für Jesus ist. Dass es eine Herausforderung ist, all den Menschen gerecht zu werden, die alle was von ihm wollen, die alle einen Anspruch darauf haben, jetzt seine Aufmerksamkeit zu bekommen, die alle von ihm geheilt werden wollen, die alle von ihm gelehrt werden wollen und die alle, ja, ihn wirklich auch dadurch herausfordern. Und ich denke, ein wesentlicher Aspekt, den wir dabei auch immer wieder berücksichtigen müssen, ist, dass Jesus Gott und Mensch zugleich ist. Jesus ist Gott, das bekennen wir alle, da hoffe ich zumindest, sonst haben wir nachher evangelistischen Aufruf, weil er ist Teil des dreifaltigen Gottes. Er ist Sohn Gott, er wird als der auch in der Bibel identifiziert und er wirkt mit der Vollmacht Gottes. Jesus ist aber zugleich auch Mensch, voll und ganz Mensch, so wie wir eben auch. Und das bedeutet in diesem Kontext, dass Jesus eben genauso herausgefordert war wie wir. Er war genauso herausgefordert, wie wir es heute sind. Er hat die gleichen Herausforderungen durchlebt, wie wir auch. Herausforderungen durch Sünde, durch Überheblichkeit oder gar Arroganz. Da war Jesus herausgefordert. Wir sehen das an der Versuchung Jesu durch den Teufel, dass Jesus versucht wurde anhand von dieser Sünde. Klar, wissen wir natürlich, dass Jesus ein Leben ohne Sünde gelebt hat. Jesus hat definitiv einen besseren Job gemacht wie wir. Da sind wir uns alle einig. Aber dennoch dürfen wir nicht vergessen, wenn wir die Bibel lesen, Jesus war auch Mensch. Jesus war herausgefordert. Das lief nicht einfach nur so nebenher. Der hat es sich nicht einfach nur aus dem Ärmel rausgeschüttelt. Es war Herausforderung für ihn. Und genau deswegen ist es natürlich umso stärker, wenn wir wissen, dass es für Jesus auch ein Kampf war, sein Leben zu bewerkstelligen, dass er diesen Kampf gekämpft hat und ihn auch für uns gewonnen hat. Und dennoch ist es genau aus dem Grund meiner Meinung nach noch viel wichtiger, tatsächlich auch darauf zu schauen, wie Jesus eigentlich sein Leben gelebt hat. Und sich nicht nur darauf zu fokussieren, was Jesus zu uns gesprochen hat. Und deswegen lasst uns noch mal einen Blick drauf werfen, was Jesus denn konkret in beiden Bibelstellen eigentlich tut. In beiden Bibelstellen sehen wir meiner Meinung nach drei Punkte. Nämlich einmal, dass Jesus sich aktiv zurückzog. Zog sich aktiv zurück von der Menschenmenge. Er war danach alleine und er betete. In dem Text, den wir vorhin gelesen haben, aus Lukas Vers 15 und 16, steht dort im Griechischen, im Altgriechischen, im Urtext das Wort Eremos. Was im biblischen Kontext so viel bedeutet wie Wüste, öde Einsamkeit oder verlassene, unbewohnte Gegenden. Was wir daran sehen, ist ja vor allem nicht, dass es fancy Wort ist und ich das euch heute Morgen um die Ohren hauen will, sondern dass Jesus wirklich, es lag ihm daran, sich abzusondern. Er wollte wirklich sicher gehen, dass er alleine sein konnte mit dem Vater. Er hat sich zurückgezogen, er hat es nicht an Ort und Stelle gemacht, wo er war. Er hat sich nicht im Trubel der Menschen zur Stille bekehrt, sondern er hat sich wirklich abgesondert, um sicher zu gehen, dass er alleine war mit dem Vater. So wichtig war ihm diese Zeit. In dem Text von Matthäus, nach der Speisung der 5000, heißt es sogar, dass er, oder wir erfahren aus dem Text, aus dem Kontext heraus, dass er die ganze Nacht dort verbracht hatte, auf dem Berg, um dort zu beten. Was Jesus jetzt dort konkret getan hat, was er gebetet hat und wie er jetzt wirklich die komplette Nacht verbracht hat, das bleibt am Ende das Geheimnis der Bibel. Letztendlich wird uns mitgeteilt, nur mitgeteilt, dass er betete. Und ich denke, ein paar Gedanken hierzu könnten uns durchaus hilfreich sein, wenn wir das Ganze für unsere eigene stille Zeit mal reflektieren wollen. Ich denke, Jesus hat mit Sicherheit nicht eine ganze Nacht durchgebetet und nur Forderungen Richtung Gott geäußert. So gut kennen wir Jesus, dass das nicht Jesu Anliegen war, nur mit Forderungen zu Gott zu kommen. So lehrt er uns selber ja im Vater unser, die ersten Worte, unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Ich denke, daran können wir ganz klar sehen, dass für Jesus Gebet auch immer Ausrichtung auf Gottes Plan war, Ausrichtung auf den Willen Gottes. Und dass es nicht nur darum ging, Gott seine Agenda vorzubringen, sondern dass Jesus wirklich auch immer gebetet hat, um den Plan Gottes, um im Einklang mit dem Plan Gottes zu leben. Ich denke, ebenso abwegig ist die Vermutung, dass Jesus seine stille Zeit genutzt hat, um über die Schrift nachzusinnen. Über die Schrift nachzudenken, was das Wort des Vaters eigentlich niedergeschrieben in den Händen der Menschen aussagt. Wir sehen das immer wieder, weil Jesus tatsächlich und wirklich, wir sehen das, in der Realität der Schrift lebte. Alle seine Lehre und seine Gleichnisse greifen immer wieder Bilder und Themen aus der Heiligen Schrift auf. Die Psalme werden oft auch als Jesu Gebetsbuch bezeichnet, weil kein anderes Buch des Alten Testaments Jesus so oft zitiert wie die Psalmen und sogar am Kreuz betet er noch Worte aus den Psalmen. Ich denke, es ist nachvollziehbar, dass Jesus diese Zeit genutzt hat, um über Gottes Wort nachzusinnen, um wirklich zu reflektieren, was steht in Gottes Wort drin. Am Ende denke ich, dass Jesus die Stille und Gemeinschaft mit dem Vater gesucht hat, um in der Gemeinschaft auch aufzutanken, um abzuschalten, um aufzutanken von dem Trubel seines geschäftigen Lebens und sich dann auch wieder auszurichten auf den Willen des Vaters. Denn stille Zeit, und das ist wirklich ein wichtiger Punkt, zu dem ich kommen will, ist eben auch Beziehungszeit. Beziehungspflege und neues Ausrichten auf Gott und unsere Abhängigkeit von ihm. alle wir, die wir hier sitzen, haben in irgendeiner Art und Weise Beziehungen. Ich lebe in einer Ehe und da weiß ich auch, dass ich Zeit investieren muss. Ich muss Zeit investieren in meine Ehe, ansonsten funktioniert diese Beziehung nicht. Warum denken wir manchmal, und das spreche ich natürlich erstmal auch zu mir, dass die Beziehung zu meinem Vater und zu meinem Herrn Jesus Christus einfach so nebenher läuft? Es braucht natürlich auch hier Zeit, die wir investieren müssen, weil wir abhängig sind. Und Jesus war sich dieser Abhängigkeit bewusst. So sagt er selbst in Johannes 5, Vers 19, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Jesus wusste, dass er abhängig ist vom Vater und genau deswegen braucht er diese Verbindung, genau deswegen braucht er diese Beziehungszeit, muss er sich immer wieder neu auf den Vater ausrichten, muss den Heiligen Geist anrufen, ihn fragen nach den nächsten Schritten. Er braucht den Vater, denn der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Die Frage, die ich mir stelle, ist, sind wir uns unserer Abhängigkeit bewusst? Jesus lebt uns in diesen Versen geistliche Disziplin vor. Die geistliche Disziplin, in der Stille Gott zu suchen und in der Ruhe seine Stimme zu hören. Und es ist eine Disziplin und deswegen bezeichnet man das so, weil es eben nicht automatisch kommt. Es passiert oft nicht einfach so, dass wir aus unserem Alltag heraus diese stille Zeit tun, Bibel lesen, hören auf die Stimme Gottes oder auch beten. Das sind Dinge, die oftmals, und ich sage mit Absicht oftmals, nicht einfach automatisch passieren, ja, die wir uns vornehmen müssen. Auch wenn wir es manchmal nicht fühlen. Auch wenn uns manchmal nicht danach ist, auch wenn wir manchmal keine Lust darauf haben, dass wir uns doch dran ermahnen, das immer wieder zu tun. Und deswegen nennt man das auch eine Disziplin. Und jetzt kommen wir natürlich zu einem Punkt, wenn ich hier schon Disziplin sage, wo man sich natürlich auch die Frage stellen muss, warum machen wir es denn dann eigentlich? Wenn es uns wirklich was kostet, diese Disziplin durchzuziehen, wir wollen natürlich auch nicht aus Werken gerecht werden, sondern aus Gnade. Von daher ist natürlich immer die Frage, wenn man so ein Wort Disziplin in den Mund nimmt, was ist der Sinn dahinter? Und ich denke, wichtig ist auch hier bei dieser Disziplin zu wissen, dass die grundlegende Motivation dabei immer die Leidenschaft und das Verlangen nach Gott und seinem Wirken in unserem Leben sein muss. Das muss die grundlegende Motivation sein. Nämlich zu wollen, dass Jesus in meinem Leben ist, dass ich immer verbunden bin mit ihm. Es ist ja überhaupt nur ein Gnadengeschenk. Jesus hat diesen Weg freigemacht, dass wir diesen Zugang haben zum Vater, dass wir diesen Zugang haben zu Jesus, dass er so nah an uns dran ist, ist ein Gnadengeschenk. Und deswegen ist es nicht nur Disziplin, es ist nicht nur Tun, es ist vor allem auch unsere grundlegende Motivation, das zu wollen. Nur es manchmal auszuüben, das kostet eben auch manchmal Kraft. Und Jesus spricht da auch zu uns ganz klar über diese Verbindung, die wir brauchen in unserem Leben. Und das ist ein ganz bekanntes Bild, nämlich das Bild des Weinstocks und der Rebe. Und in diesem Bild spricht Jesus die Worte, bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. Ich hoffe, die Box geht nicht kaputt. Ach so, okay. Genau. Zwei Dinge sind hier auffällig, fallen mir direkt auf. Nämlich, das eine, Jesus spricht uns hier ganz klar zu, dass Jesus in uns bleibt. Jesus bleibt mit uns verbunden, er bleibt an uns dran, wenn wir an ihm dranbleiben. Jesus sagt, es bleibt in mir und ich in euch. Zweiter Punkt, der auffällt, ganz klar, ohne Jesus in unserem Leben kann unser Leben keine Frucht hervorbringen. Sagt dieses Bild ganz klar aus, so wie die Rebe ohne den Weinstock keine Frucht bringt, so können auch wir ohne Jesus keine Frucht bringen. Ich denke, Jesus zeigt uns hier zum einen ganz klar seine Treue, denn er lässt sich finden, wenn wir nach ihm suchen. Jesus bleibt in uns, wenn wir in ihm bleiben. Er verbirgt sich nicht, er versteckt sich nicht vor uns, sondern er ist da, wenn wir nach ihm fragen. Er ist da, wenn wir nach ihm suchen. Sein Angesicht ist auf uns gerichtet, wir müssen nur diesen Blick erwidern. Aber Jesus macht uns hier auch unsere Abhängigkeit bewusst. Die Abhängigkeit von ihm, dass ohne Jesus und ohne Gottes Ausrichtung, ohne Beziehung mit unserem Gott und das Wirken des Heiligen Geistes in uns keine Frucht hervorbringen kann. Und ich denke, wenn wir auf die Bibel schauen, sehen wir ganz klar, dass Jesus uns diese Verbundenheit mit dem Vater vorlebt. Aber auch wir brauchen diese Verbindung eben heute noch, um eben das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben zu haben, um wirklich diese Verbindung mit dem Vater, mit Jesus täglich zu haben. Und dazu gehört eben auch manchmal Disziplin. Disziplin, und deswegen sage ich das Wort jetzt nochmal, brauchen wir eben auch in einer Welt und in einer Kultur, in der wir leben, die einfach so gut darin geworden ist, uns davon abzulenken. Für mich war diese Einladung in eine stille Zeit, die mir indirekt auch durch meine Frau zugestellt wurde, ein echter Weckruf. Weil ich stets gut darin war und nach wie vor teilweise bin, um ehrlich zu sein, jede freie Minute in meinem Leben damit mit unnützen Dingen zu füllen, wenn man mal so drüber reflektiert. Ja, auf der Bahnfahrt, im Auto, beim Kochen und sogar auf der Toilette wird die Zeit, die man hat, genutzt. Musik auf den Ohren oder das Handy in der Hand, das geht so schnell, dass man einfach das Handy in der Hand hat. Das ist schon fast wie ein unbewusster Reflex bei mir in meinem Leben. Wenn ich mal kurz Zeit habe, direkt Handy in die Hand. Ja? Und abends wird zum Entspannen dann der Fernseher angemacht, dann läuft Netflix. Und das ist, wie ich mein Leben, wie ich meine Zeit genutzt habe, wie ich ja, die Zeit genutzt habe, die ich nicht mit anderen Dingen gefüllt habe. Das Lobpreisteam darf so langsam auf die Bühne kommen. Genau, ich habe dran gedacht. Ihr seid hoffentlich alle stolz auf mich. Genau, das Ergebnis von diesem Lebensstil, in ständiger Ablenkung, ist, dass mein Kopf ja ständig Input bekommt. Dass mein Kopf ständig stimuliert wird und ich meinen Kopf auch nie wirklich abschalten kann. Und auch wenn es in meiner Definition vielleicht auch guter Input war, ja, wenn ich Lobpreismusik angehört habe auf der Bahnfahrt, wenn ich mir eine Predigt angehört habe, ist es dennoch ständiger Input. Jetzt bin ich zwar kein Neuropsychologe, aber selbst ich kann mir herleiten, dass solche Dinge eben nicht sonderlich hilfreich sind, wenn ich ja eigentlich meine Aufmerksamkeit auf andere Dinge lenken will in meinem Leben. Nämlich auf Gottes Stimme, auf Jesu Führung und das Wirken des Heiligen Geistes. Und genau deshalb war es für mich so wichtig und deswegen möchte ich heute Morgen das nochmal so euch nahe bringen, dass ich mich darauf eingelassen habe, auf Stille in meinem Leben, auf tägliche stille Zeit. Und ja, wir machen es um 5 Uhr morgens, bevor unsere Jungs aufwachen. Genau, die stehen nämlich meistens so um 5.30 Uhr, 6 Uhr auf, manchmal auf 5.03 Uhr, dann haben wir 3 Minuten stille Zeit. Aber das ist die Herausforderung, ja, man muss sich die Zeit nehmen. Und deswegen ist vielleicht auch Kraft darin, dass ich euch das heute hier predige und nicht der Bernd und nicht ein Thomas, sondern ein Familienvater, der halt wirklich im Leben steht. Und man muss sich diese Zeit nehmen. Was war so witzig? Wie bitte? Ach so, nein, das wollte ich damit nicht sagen. Ja, ja, genau, Thomas steht nicht im Leben, ja. Ja, genau. Ihr habt es schon verstanden. Jetzt habt ihr mich rausgebracht. Jetzt müsst ihr damit leben, dass es 5 Minuten länger dauert. Jawohl, tägliche stille Zeit, die wir haben um 5 Uhr morgens. Natürlich auch der Thomas, der mitten im Leben steht. Mit Kind und allem. Entschuldigung, Thomas. Ja, okay, er macht's abends, da sieht man's. Er hat halt schon einen größeren Sohn. Ja. Genau, und ich habe aber schnell gemerkt, dass es nicht nur daran bleibt, stille Zeit zu machen, dass es nicht nur daran bleibt, mich einmal am Tag hinzusetzen, sondern dass ich dadurch auch viel aufmerksamer werde, was für Ablenkungen ich eigentlich wirklich in mein Leben lasse. Und jetzt möchte ich heute Morgen nicht hier oben stehen und irgendwelche Fernseher aus Wohnzimmern predigen oder Handys aus Hosentaschen verbannen. Aber ich persönlich habe in meinem Leben viel Kraft darin gefunden, die Zeit, die mir Gott gibt, auch wirklich für ihn zu nutzen. Und anstelle von Sportnachrichten auf der Toilette oder Musik im Auto oder in der Bahn, einfach mal still zu werden, zu beten, mein Herz wieder auf Gott ausrichten und so wirklich diese Verbindung in meinem Alltag zu Jesus zu suchen. Ich glaube, Jesus lebt uns diese stille Zeit aus einem ganz wichtigen Grund vor. Und ich glaube, dass er uns einlädt und dass er uns heute Morgen einlädt, diese Beziehungszeit mit ihm, wenn wir sie tun, wenn wir sie schon haben in unserem Leben, ganz neu wertzuschätzen. Und wer es noch nicht so regelmäßig lebt, ganz neu einzuladen, das zu tun, das in seinen Lebensrhythmus aufzunehmen. Jesus wartet auf uns in der Stille. Die Frage ist, ob wir diese Einladung annehmen. Und wen das jetzt heute Morgen angesprochen hat, den möchte ich ermutigen, in der nächsten Zeit, wenn das Lobpreisteam jetzt noch ein bisschen spielt, werdet doch still. Geht in die Stille und betet zu Jesus und ladet ihn ein, in diese Stille euch zu finden. Und dass es wieder neue Kraft gibt aus der Stille heraus. Und dass diese stille Zeit in eurem Leben wieder ein neuer Anker, neue Kraftquelle wird. Dazu lade ich euch ein, werdet jetzt einfach in den nächsten Momenten kurz still und betet es zu Jesus.